In uns Menschen steckt so viel mehr, als wir glauben. Doch wenn wir nicht für unsere Einzigartigkeit kämpfen und unsere Fähigkeiten nicht trainieren, werden wir sie auf Dauer verlieren. Das ist die Essenz aus dieser etwas anderen Folge rund um künstliche Intelligenz mit Texter und Kreativdirektor Michael Matthias. Wie verändern künstliche Intelligenzen die kreative Arbeit? Sind wir Textgenies bald überflüssig? Oder gibt es da doch die ein oder andere Eigenheit, die uns auch in den kommenden Jahren als Menschen unersetzlich macht? Ich bin Juri Kaifens, dein Gastgeber hier im Podcast für verkaufsstarke Texte. Und um diese knusprigen Fragen zu beantworten, habe ich mir eine Koryphäe hinzugeholt. Michael Matthias war neulich schon mal zu Gast hier im Podcast. Und in diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, wie künstliche Intelligenzen die Gegenwart und die Zukunft unserer Arbeit prägen können. Welcome back, Michael.
Ja, vielen Dank für die doppelte Einladung.
Magst du noch ein paar Worte zu dir sagen für alle Leute, die gerade erst hier in diese Folge reinstolpern und die andere noch nicht entdeckt haben?
In diesem Zusammenhang relevant, ich bin Texter, ich habe lange in der Werbung gearbeitet, Jungformat Kreativdirektor und seit 15, 16 Jahren unterrichte ich nonstop alles rund um Sprache. Und das hat sich natürlich vor 2,5 Jahren nochmal heftig gedreht, als am 30. November ChatGPT 3.5 war das damals. Und die erste irgendwie so wirklich öffentliche LLM-Version draußen war. Und ich denke sowieso mein Leben schon über Sprache nach. Und es hat nochmal sehr viel in Gang gesetzt. Insofern bin ich sehr gespannt auf das, was wir heute so entdecken beim gemeinsamen Sprechen.
Ich freue mich auch und ich würde ganz gerne starten mit so einem kurzen Abriss. Du hast das Schicksalsdatum schon in den Raum gestellt. Kannst du so ein bisschen skizzieren, wie war deine Zeit so vom ersten Kontakt mit damals ChatGPT bis heute? Manche sind ja so ein paar Phasen durchgegangen. Ganz am Anfang war es blanke Panik, dann war es Ernüchterung und dann zwischendurch wieder Begeisterung. Jetzt ist es vielleicht Angst. Hast du da so Stadien, die du rückblickend identifizieren kannst?
Ich glaube, die meisten sind durch diesen Cycle gegangen, den man bei traumatischen Erlebnissen hat. Es fängt erstmal an mit Disbelief, so, nee, das ist nicht, nee, also mein Hund lebt noch oder so. Weil es erst war natürlich die ersten Nachrichten und die ersten Reaktionen von Leuten, die ich gut kenne, war so, oh mein Gott, das hier ändert alles und überhaupt, das ist ja erst der Anfang, wir werden alle sterben, so sinngemäß. Also was den Job angeht. Und das war ja auch wahnsinnig beeindruckend. Und wir sind ja Menschen, als Menschen haben wir es ganz gerne mal schwer, wenn wir in was drin sind, das hatten wir in einem anderen Podcast, ne, mit dem, wenn wir in der Flasche drin sind, ist es ganz schwer zu sehen, das ist in diesem, wie es ausgeht und was es eigentlich bedeutet. Das ist tatsächlich, ist ja immer so, ist doch keine menschliche Schwäche, sondern man ist halt einfach von der Neuigkeit überflutet und dann ist es ein bisschen Panik, Erstaunen, Euphorie und na, so schlimm wird es nicht werden und irgendwelchen Rettenden, naja, den Menschen wird es ja sowieso nie einholen und den Turing-Test wird es auch nicht bestehen. Ja, und dann wurde es natürlich immer besser. Insofern war das so eine Reise von, okay, dann damit klarkommen, selber damit arbeiten und Leuten zeigen, wie man das einsetzt. Und was ich dann beobachtet habe, also ich habe es relativ, soll ich sagen, am Ende dann entspannt mit zugeguckt, aber was ich dann seit einem Jahr mindestens deutlich zu sehen ist, ist in unserem Beruf, also Schreiben im weitesten Sinne, eine relativ heftige Desillusionierung. Also ich glaube, um eine Kurve gleich zu schlagen, wir haben kaum eine Ahnung, wie tief Sprache in uns reinreicht, wie tief sie vernetzt ist mit allem Denken, allem Geist, allem Welterfahrungen, allem. Deswegen wird sich mein nächstes Buch darum drehen, auch um die tieferen Fragen in der Sprache. Und ich glaube, man kann das daran beobachten, dass da irgend so eine algorithmische Wiederkäumaschine, Die ist ja strunzdoof, wie wir alle wissen, aber sie klingt nicht so. Und das reicht für uns, um berechtigt oder unberechtigt Panik zu kriegen. Das reicht, um Angstschweißausbrüche zu haben, weil die klingt halt schlau. Deswegen ist es so unfassbar schwer zu verstehen, dass sie nicht klug ist. Das ist eine ganz andere Art von System ist. Klug ist das nicht. Ja, das kann Klugheit extrem gut simulieren, aber klug ist es nicht. Intelligent ist es schon gar nicht. Ja. Aber wir werden einfach, und das ist für mich eine der vielen Symptome dafür, was für eine irrsinnige, fast immer unbemerkte Kraft Sprache über uns hat, ist, dass wir das praktisch, und es geht mir selber ja so, kaum glauben können, dass die doof ist, die Maschine. Also ich rede sehr schwarz-weiß, du kennst das von mir.
Ja, ja.
Aber das ist genau der Satz, dass wir kaum glauben können, dass sie doof ist, weil sie so gar nicht doof klingt. Weil sie mich auch immer wieder überrascht. Weil unter all dem Schrott und all dem Marketinggelaber, wenn man das dann mal benutzt, ab und zu kommen Sachen, wo du denkst, alter Schwede, das war jetzt keine Maschine. No way. Aber es war ein sehr, sehr guter stochastischer Zufallsgenerator. Und das ist ja nur eine sehr reduzierte Beschreibung von LLMs. Da passiert dann noch viel, viel, viel mehr. Ja, und Scale, also Menge von Daten und Menge von und Verarbeitungsgeschwindigkeit tut natürlich was. Und es hat schon damals, im November 22, hat es schon ein Niveau erreicht, wo es damals schon schwer war zu denken, wie die versteht gar nicht, was sie sagt. Das glaube ich nicht, weil die klingt klug. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die uns unbemerkt am meisten Schwierigkeiten machen.
Mhm. Ja, mich hat das Ganze auch sehr, sehr stark dazu gebracht, wieder neu über Sprache nachzudenken. Wir sind auch sehr tief drin jetzt in der Welt des NLP. Das geht auch rein bis ins Therapeutische, bis in Tiefenpsychologie, die Macht des Unbewussten und so. Ich empfehle da auch so als Anker, so die Arbeit von Antonio Damasio, glaube ich, heißt der, dieser Hirnforscher, der ja nahegelegt hat, dass wir Menschen nicht in logischen Zusammenhängen denken, sondern dass unser Gehirn emotional organisiert ist, emotional abspeichert, auf Erfahrungswerten und dergleichen, dass das auf eine zutiefst irrationale Art und Weise alles miteinander verbunden ist, was in unserer Innenwelt vor sich geht. Und Sprache drückt das ja aus. Und Sprache verbindet mich selbst ja auch mit meiner Identität, weil ich denke in Sprache, ich drücke mich aus in Sprache. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, was mit uns passiert, wenn wir das delegieren, wenn wir das abgeben und uns dann, ja, ich habe es zuletzt aufgeschrieben, wenn ich keine Beziehung mehr habe zu meinen Texten, wie sollen dann meine Texte eine Beziehung zu meiner Zielgruppe aufbauen? Und das ist das Krasseste, also was ich jetzt gemerkt habe beim massiven Experimentieren mit KI, dass ich schon sehr viele meiner Texte, kriegt die stilistisch sehr, sehr nah an mir dran, formuliert, nur ich habe immer wieder den Eindruck, irgendwas fehlt da, irgendwas stimmt da überhaupt gar nicht. Und das bringt mich dann immer wieder, dann klingen die Texte zwar gut, aber es ist, als wäre so eine Plexiglaswand zwischen mir und dem Text da, weil ich habe keine Beziehung dazu. Das ist wie so ein Fremdkörper, der klingt zwar logisch, der klingt nach mir, aber das bin nicht ich. Und das aufzuspüren, was macht denn jetzt den Juri aus und wo ist es nur ein Klon, das ist, ja, das macht Spaß, das ist Hirnkirmes.
Es war jetzt 17 Riesenthemen in einem Satz, Wahnsinn. Ich versuche mal der Reihe nach was dazu zu sagen. Damasio. Nummer 1. Was wir gerade merken, also gerade heißt die letzten 2 Jahre massiv, davor haben es die Profis nur gemerkt, ist, dass für entscheidende Punkte, wenn du sowas wie Intelligenz bauen wirst, dass wir eine Menge Sachen überhaupt nicht wissen. Was wir unter anderem nicht wissen, ist, was Intelligenz ist. Es gibt keine einzige anerkannte Definition. Wir wissen noch viel weniger, was Bewusstsein ist, geschweige denn, wie es entsteht. Ja? Selbst ein Wort wie Denken ist, da gibt es Dutzende, wenn nicht noch mehr, Theorien und dieses, also damit geht's schon los. Wir haben überhaupt keine Orientierung. Also wir würden im Grunde genommen gar nicht merken, ob du möchtest hier denken kannst, weil wir gar nicht wissen, woran wir es messen sollen. Deswegen fallen wir ja auch rein auf die Maschinen, die klingen, als würden sie denken. So, dann kommt Damasio und emotional und so und irrational. Ich sehe das anders. Er ist ja auch nur eine Facette und es gibt irre viele Facetten und ich kenne auch nicht alle, aber ich glaube nicht, dass das Richtige ist. Was für mich viel wahrer ist, über die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, ist nicht, dass wir emotional und so, das ist vielleicht eine Schicht, die dazugehört. Aber was wir tun, und das ist eine der erstaunlichsten Erkenntnisse über Sprache, die mich jemals getroffen hat. Wir denken und operieren mit der Welt und formulieren nicht in Emotionen, auch nicht in Rational. Wir denken und arbeiten in Bildern. Und das ist in Sprache vollkommen offensichtlich so. Das sieht zwar keiner, aber es ist vollkommen offensichtlich. Die haben es so in Weisheitssprüche kodiert, so. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte zum Beispiel. Und ist natürlich einerseits Quatsch, weil Sprache produziert ja genauso Bilder bei uns im Kopf, wie ein Bild so direkt funktioniert. Aber die Macht der Bilder ist eine der Dinge, die immer noch unterschätzt wird. Das heißt, wir verarbeiten, wir processen, das Wort passt wirklich gut an der Stelle, wir verarbeiten die Welt und unsere Erfahrungen in Bildern. Das ist unser viel, viel tieferes Gehirn. Das hat lustigerweise, das fand ich irre, das vor ein paar Wochen hat der Nobelpreisträger für Physik letztes Jahr, Geoffrey Hinton, einer der KI-Päpste, das ist der KI-Chef von Google gewesen, musste das mal sein, und der ist nicht gefeuert worden, der ist selber rausgegangen, um dahinterher losgelöst von einem Arbeitsvertrag vor KI warnen zu können. Ganz smarter Typ, alter Brite. Und der hat neulich vor Wochen in einem Video gesagt, wir denken immer, wir sind rationale Wesen. Nee, sind wir nicht. Ja, das ist eine ganz hauchdünne Schicht von rationalem Denken. Deswegen können wir Mathe und Kreditkarten und Notraketen und Computer und so ein Zeug. Aber alles andere, die anderen 99%, da sind wir wieder beim Wahl übrigens, so bei der Intuition, all das Unsichtbare, was unser Geist sonst noch tut, das ist einerseits jetzt Geoffrey Hinton, das ist eine Analogiemaschine. Das ist exakt derselbe Gedanke. Es ist auch nicht Geoffrey Hintons Gedanke, sondern es ist einfach etwas, was so offensichtlich ist. Es haben viele, viele Arten formuliert. Das heißt, wir denken und verarbeiten die Welt in Bildern. Das klingt erstmal so ein bisschen wie Kindergarten, ist es überhaupt nicht, weil diese Bilder sind viel, viel komplexer als Sprache. Und in Sprache werden sie angedeutet, angerissen. Deswegen können wir ja mit sehr wenigen Worten sehr viel auslösen, weil da, wenn sie gut gemacht sind, Welten im Kopf entstehen. Also wie die, als würden sie multiplizieren, die Buchstaben. Aber wir sind Bilderwesen. Und jetzt ist das ein Hinweis darauf, was du gerade gesagt hast, dass wir, da fehlt was, da ist eine Glaswand zwischen mir und meinen Texten. Irgendwas kriegt die Maschine nicht hin. Und ich glaube, was die Maschine nicht hinbekommt, ist offensichtlich, und die Einzigen, die echt darüber erstaunt sind, sind wir, und die Maschine ist da gar nicht erstaunt. Die Komplexität dessen, was unser Geist tut, kriegt sie nicht im Ansatz hin. Das ist sie gar nicht so gebaut. Sie hat halt Text, ja, sehr viel davon, und diese Menge produziert bestimmte sehr gute, irre Leistungen. Aber die Komplexität, aus der wir schöpfen und die wir einsetzen, wenn wir Kreation machen, ist eine völlig andere. Das heißt, du wirst, ohne es zu bemerken, deine Texte formen, du triffst Auswahl, und das machen wir beim Schreiben, bei der kreativen Arbeit, machen wir nonstop, treffen wir Entscheidungen. Unfassbare Mengen. Es geht damit los, was ist der nächste Buchstabe? Und das ist jedes Mal eine Entscheidung. Fast alle diese Entscheidungen treffen wir unbewusst. In meiner Sprache aus der Intuition heraus, aus dem Teil von uns der Kreation, wie von selbst macht. Das heißt, du triffst, wenn du so ein Marketing-Copy schreibst, selbst dann, triffst du eine unfassbare Menge von Entscheidungen, angefangen von nächster Buchstabe bis hin, was ist der rote Faden, was ist meine Story, was ist die Tonalität, welche Art von Humor, welche Analogien, welche Bilder benutze ich, 30, 40, 50 Ebenen, die du entscheiden musst. Das machst du nonstop, jeder von uns macht das. Und das ist zu viel, um das bewusst zu machen. Das heißt, ein anderer Teil übernimmt, und diesen Teil haben die Maschinen nicht. Die können nicht die Sprünge und die kleinen Übertragungen und deine ganzen unbewussten Entscheidungen, die aus 30, 40 Jahren Schreiberei entstanden sind, können die gar nicht treffen, weil die einfach ausschließlich berechnen. Das heißt, natürlich ist da eine Glaswand, es ist nicht du. Egal wie viele Texte von dir du gefüttert hast. Also ich glaube, die entscheidende Sache, das klärt sich auch immer mehr sowohl in der Neurowissenschaft als auch bei den schlauen Menschen in der KI-Industrie. Die Komplexität dessen, was unser Gehirn tut, ist sowas von Größenordnungen höher, als die größten Rechenzentren hinkriegen. Menge können die besser, das ist klar. Aber Komplexität, die in Bildern kodiert ist, da sind sie, das ist ein anderes. Also insofern wundert mich das gar nicht, dass es ist echt gut, es ist verblüffend, es kriegt kein Junior hin, was das da liefert. Aber irgendwie ab einem bestimmten Level ist es halt nur noch gut gemacht.
Ich merke halt auch immer, das Schwingen bei mir zum Beispiel 38 Lebensjahre Erfahrung schwingen da mit, und das kommt ja alles zusammen zu einem riesigen Klumpen. Und ich merke das manchmal, wenn ich mit Leuten so Wortklauberei mache, dass wir bei LinkedIn schreibst du einen Beitrag, irgendwie was Heiteres, was Cooles, und dann kriegst du da Kommentare von Leuten, die sich an einem Wort aufhängen, weil es für sie halt eine ganz, ganz schlimme Konnotation hat oder so. Und dann merkst du manchmal, da ist ein Wort von 150 Wörtern in einem LinkedIn-Beitrag, und das steuert die ganze Interpretation, die ganze Farbe, die ganze Wirkung des Textes, überstrahlt das. Und das ist etwas, wenn du ein feines Textgefühl hast, auch ein feines Gefühl für den Zeitgeist, dann glaube ich, kannst du das als guter Kreativer antizipieren, wie sieht die Wirkung aus, und dann damit spielen. Nur das verlangt ja, alleine wenn ich mich in unseren Zeitgeist reinfühle, fühle ich ganz viele so Kontraste. Ne? Die Menschen sind extrem verbunden, fühlen sich jedoch einsam. Die Leichtigkeit wird gepredigt von überall, alles wird leichter und trotzdem fühlen sich alle überfordert. Oder man verspricht uns mehr Freiheit und wir fühlen uns erschlagen von Verpflichtungen. Oder noch so ein Ding, das ist mir heute Morgen begegnet, mehr als unsere Bedürfnisse sind erfüllt und trotzdem fühlen wir uns, als hätten wir keinen Sinn im Leben. Und das sind ja alles so Dinge, wenn ich mich in den Zeitgeist reinfühle, und ich glaube, das machen viele Kolleginnen und Kollegen, die sind einfach unersättlich neugierig und saugen das alles in sich rein und kalibrieren damit diese Maschine, die dann diese Entscheidungen trifft.
Großartig, ja, kann ich nicht so gut sagen wie du. Ja, wir kalibrieren die Maschine. Und das Lustige ist, also Zeitgeist, Feingefühl für Text, Feingefühl für die Zeit, wie machen wir das? Und das ist die Grenze, und ich glaube, das ist das Spannende an KI, das ist die Grenze zwischen unserem rationalen, bewussten Denken und dem intuitiven, dem nicht bewussten Denken. Nehmen wir es mal neutral, also nicht unconscious, nicht unbewusst, sondern nicht bewusst. Das ist ein großer Unterschied, um Psychologie geht es hier erstmal nicht. Wie schnüpperst du den Zeitgeist? Das muss man sich einmal klar machen. Du machst das, völlig unbemerkt von dir selber. Du kannst auch sagen, jetzt lese ich mal 3 Frauenmagazine und 3 Jugendmagazine und dann habe ich so ein Gefühl, das ist richtig, das kann man machen, ist auch wertvoll. Aber was du ansonsten machst, ist, du fährst mit der Bahn und da sind so Leute so. Und dann gehst du irgendwo hin und da ist so eine Fete und sind da so Leute. Und dann siehst du so, wie die Straßen aussehen. Und du nimmst unfassbare Informationenmengen auf und das bemerkst du nicht. Niemand von uns bemerkt das. Und diese Zahlen, wie viel Informationen das sind auf einer basischen Ebene, die kennt man inzwischen. Man weiß, wenn du die Augen offen hast, kriegst du pro Sekunde 20 Millionen Bits Daten in den Kopf. Davon erreicht unter nicht mal 1% unser Bewusstsein. Es wird alles weggefiltert, aber es ist reingekommen und es wird von Strukturen verarbeitet, die wir in den letzten Monaten erst anfangen zu verstehen im Gehirn. Kommt vielleicht gleich nochmal dazu. So, das heißt also, du nimmst in jeder Sekunde deines in der Weltseins, nimmst du die Welt auf, dass du merkst das gar nicht. Du entwickelst aber ein Gespür für die Stimmung im Land, zum Beispiel Zeitgeist. Du entwickelst ein sehr klares Gefühl, weil du ein Sprachmensch bist, welches Wording, welche Formulierung in der heutigen Zeit, in unserer Welt, bei diesen Fragen und Problemen, in dieser Zielgruppe, wie das da resonieren wird. So, und das basiert auf Datenmengen, die sind absurd hoch. Also allein durch die Sinnesorgane kriegen die im Wachenzustand 24, 25, 28 Millionen Bits pro Sekunde rein. Die werden noch verarbeitet, merken wir halt nicht so. Ja? Und es war lange Zeit unglaublich. Also die wussten, was über den Sehnerv zum Beispiel reinkommt. Es war lange Zeit relativ unerklärlich, wie wir damit umgehen. Inzwischen in der Neurowissenschaft sind so ein paar Dinge entdeckt worden, in den letzten 8 Monaten, 10, 12 Monaten, die anfangen zu erklären, warum wir das können. Du musst ja eine unfassbare Computation Power haben, um diese Mengen aufzunehmen, damit du am Ende mit so einem völlig vagen Gefühl sagst beim Texten, Juri, so, ja, klingt ein bisschen, ich ändere den Satz nochmal. Du kannst mir nicht sagen, warum, aber du hast das Gefühl, das ist noch nicht ganz da. Und es kommt als Gefühl rüber. Das ist das Riesenproblem, letzter Podcast mit Intuition. Das Riesenproblem, dass es, wie immer denken, es wäre ein Gefühl. Was das ist, ist eine unfassbare Datenmenge, gefiltert, verarbeitet, kodiert, zugänglich gemacht. Und die redet halt zu uns nicht mit einer Management Summary oder mit einem Paper, sondern die gibt dir das Gefühl, da ist irgendwie eine Glasscheibe zwischen mir und diesem Text von der KI. Irgendwas ist da noch nicht. Und dieses Gefühl ist kein Gefühl, das ist Wissen. Wissen, das wir mit unserem rationalen westlichen Weltbild nicht erklären können. Die Neuroscience und die Quantenforschung kommt langsam so, da könnte was dran sein. Aber das ist der auf einer Ebene der immense Vorsprung, den wir haben. Du nimmst halt in jeder Sekunde, ich meine, Jan LeCun, der nächste Guru aus KI, das ist der KI-Chef von Meta, Facebook-Konzern. Ganz schlauer Typ. Der ist mal interviewt worden von einem der besten Tech-Blogger, von Lex Friedman, vielleicht kennst du den. Lex Friedman, genau. Und dann hat Lex so gesagt, ist das nicht irre? Die KIs arbeiten mit 10 hoch 13 Datenpunkten, was eine immense Menge ist. Das sind hunderte Milliarden Seiten Text. Weißt du, was Jan gesagt hat? Jan hat gesagt, it's not that much data. Und Lex kennt sich aus, ne? Und Lex so, what? Und dann hat ihm Jan gesagt, ja, jedes vierjährige Kind hat 100-mal mehr Daten aufgenommen als die größte KI der Welt. vierjährig, ja. Und dann schon 100-mal mehr. Und das ist diese Komplexität, die nicht nur über den Sehnerv reinkommt. Und wir operieren, das hast du ja vorhin gerade beschrieben, feines Textgefühl, Zeitgeist spüren. Wir operieren mit diesen Daten. Nur eben auf eine nicht bewusste Art und Weise. Das äußert sich nur in, oh, das ist der Hammer oder wow. Oder halt nicht. Ich meine, es gibt diese Jung-von-Matt-Claim-Entwicklung für Mediamarkt. Und dann kam irgend so ein Textvogel von Jung-von-Matt, hat dann so 3-4 Seiten Headlines geschrieben, Claims geschrieben und hat die Jeremy gegeben, Jeremy von Matt. Und Jeremy hat das gemacht, wofür CDs saßen. Er ist im Grunde nur der Über-CD sozusagen. Der hat die durchgelesen, 120 Headlines. Und irgendwo bei Nummer 64, er so, wow. Du weißt, welche Zeile das war, ne? Mhm. Geiz ist geil. Diese Entscheidung, das ist es, die ist natürlich in einer Mikro-Femtosekunde gefallen. Das war unmittelbar, wie das so ist bei Intuition. Und was Joe Mieder gemacht hat, ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Der hat zugegriffen auf sein gesamtes Sprachgefühl, klar, plus Zeitgefühl. Gefüttert aus den absurdesten Quellen, aus dem letzten Streit mit seiner Frau, aus dem Partygespräch, aus den Leuten, der komische Taxifahrer aus Armenien, der so aus der gesamten Welt, die er aufsaugt, und so ein Kopf wie er, der ziemlich gut durchfiltert ist, der sagt dann, boah. Und dieser Claim ist ja nicht deswegen so erfolgreich, weil er so schön und kurz ist, das ist er auch. Aber der eigentliche Motor bei Geiz ist geil war, das passte halt unfassbar gut in die Zeit. 10 Jahre zuvor wäre das unmöglich gewesen. 10 Jahre später ist es langweilig. An der Stelle, so. Und das kann eine Maschine nicht. Und zwar nicht, weil sie doof wäre, sondern dass sie auch, aber weil sie die Daten tatsächlich gar nicht hat. Die haben ja nur Text, die Viecher. Es wird jetzt zwar anders, indem sie Video auslesen können, aber auch da liegt ja kein Verstehen dahinter. Nur Datenpunkte neu kombinieren. Und das ist die unterste Stufe von dem, was Kreation ausmacht. Also das wird uns nicht wegfliegen mit KI. Das Textgefühl und das die Fähigkeit, oder es wird nicht überflüssig werden, die Fähigkeit, den Zeitgeist zu spielen. Dann hast du gesagt, du hast Angst, wenn wir das abgeben? Wenn die Leute das anfangen, für alles zu benutzen. Und das, weißt du was, das passiert gerade. Ich habe gerade eine Geschichte gehört, so ganz vor ein paar Tagen, da hat eine Frau ganz panisch gepostet, irgendwo auf LinkedIn oder Instagram, und hat gesagt, oh Gott, meine pubertierende Tochter hat ein Nacktbild von sich, Oberkörper, auf ChatGPT hochgeladen. Und die Mutter war erstmal panisch, bis die dann so, Kind, was hast du da gemacht? Und das Kind so, oh Mama, ich hatte heute Morgen so Ausschlag hier oben und ich wusste nicht, was das ist. Dann habe ich ein Foto gemacht und das der KI gegeben und gefragt, ist das gefährlich, muss ich was machen und so weiter. Warum hast du mich denn nicht gefragt? Ich wollte dich nicht wecken. Also, egal, was wir alles theoretisieren, ich mache das ja auch relativ viel in meinem Kämmerlein und auch auf LinkedIn und drüber nachdenken, der Rest der Welt, die normale Welt da draußen, die nicht die sowas einfach als Tool nimmt wie ein Auto, die fängt das an, so alltäglich zu benutzen. Und ja, wir werden dadurch das Lernen verlernen. Wir werden auch das Denken verlernen. Ich habe vorhin gerade in der Mittagspause einen Post gesehen zu einer Frau auf LinkedIn, das fand ich total super. Die sagte, sie hat folgende Sorge. Als die Maschinen in die Welt kamen, was ist als nächstes entstanden? Fitnessstudios. Leicht verkürzt. Die Muskeln wurden für nichts mehr gebraucht, also gehst du in den Raum, du willst aber nicht hässlich und du willst nicht den Muskeln verlieren, also gehst du in so ein Zimmer und tust Sachen für nichts. Du hebst Gewichte, brauchst du nicht. Du läufst Treadmills, die nirgendwo hinführen. Nur damit, so. Und sie denkt, sie hat die Angst, dass das Gleiche passieren wird mit Denken, dass wir uns irgendwelche Räume schaffen, in denen wir uns mentalen Challenges stellen, die längst gelöst sind. Aber hey, damit wir nicht völlig so wie so am Tropf von der KI hängen. Ich finde das einen relativ plausiblen Gedanken, ehrlich gesagt.
Finde ich super. Es ist auch, ich habe ein massives Interesse an Philosophie entwickelt, tatsächlich auch schon seit jetzt 3-4 Jahren, und habe da auch einen Coach, der mich begleitet, der mir explizit rät, mich jeden Tag mein Hirn mit Texten zu konfrontieren, die mich überfordern, um halt die Komplexität, die mein Hirn verarbeiten kann, da einfach das Limit hochzuschrauben. Und das habe ich auch schon gemacht, bevor es KI gab. Und wenn ich mich dann durch Texte arbeite, von den abstrusesten Philosophen und die Komplexität zumindest annähernd durchdringen kann, dann fällt mir alles andere super, super leicht. Dann wird das wie ein Kinderspiel. Also das mache ich heute schon und tatsächlich, das setzt bei mir Dopamin frei. Also ganz am Anfang war es total nervig, nur es ist wie wir das in der ersten Folge, also wo ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man die hier, die erste Folge noch nicht gehört hat, unbedingt dahin switchen. Wenn ich das erlebe, das ist wie so ein Aha-Moment, wenn ich was Geiles texte oder so. Wenn plötzlich zwei Synapsen da miteinander funken und Liebe machen, dann ist das ganze Gehirn am Leuchten.
Ja. War das Stichwort jetzt bewusst? Gehirn am Leuchten?
Nö.
Okay, dann muss ich gleich mal drauf eingehen, wenn ich darf. Ja, weil das ist lustige Formulierung, ja. Und das ist das, was ich im ersten Podcast gesagt habe, was ich auf LinkedIn mal geschrieben habe. Die Frage ist nicht, ob wir überflüssig werden oder ob wir unverzichtbar. Die Frage ist nicht, ob wir unverzichtbar sind. Ich glaube nach wie vor, und das steckt sich eher gerade sozusagen, dass wir das sind. Die Frage ist, ob wir es bleiben wollen. Und das braucht das, was du gerade beschreibst. Na, okay, Heidegger, oh mein Gott, hat der geschrieben, es geht da gar nicht. Das ist. Aber ich versuche meine Seite zu verstehen, halbwegs. Oder nehmen, wie du willst. Ne? Also die meisten davon sind ja, Kant geht ja noch, aber Heidegger, da kriege ich ehrlich gesagt Hut an.
Ja? Kennst du eine kleine Empfehlung von Markus Steinweg, Sprachlöcher?
Löcher oder Löcher? Sprachlöcher?
Sprachlöcher.
Ja.
Find ich also super, super schön. Es sind lauter kurze Texte, so jeweils von 1 bis 2 Seiten. Geht sehr, sehr viel auch auf Metaebene über Sprache, über ja. Denken und okay. So. Super schönes Buch um deinem Hirn, Hirnmuskeltraining.
Super, danke. Ist gleich notiert. So, und du hast gesagt, ist so irre. Und wenn man dann die Anstrengung gemacht hat, ja, das ist ja das Desaster daran, dass bei den Bundesjugendspielen, dass die abgeschafft worden sind. Du gibst keinen Grund mehr, sich anzustrengen. Also kriegst du auch diesen so, boah, ich war eine halbe Sekunde schneller als letztes Jahr. Gibt's halt nicht mehr. Ja, also zumindest viel, 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 viel selten. Da musst du das alles alleine hinkriegen. Wenn du es dann machst, und es kommt dein Wort, leuchtet das Gehirn. Das nehme ich einfach mal als Steilvorlage, weil ich finde irrsinnig, was gerade in den Neurowissenschaften gerade rauskommt. Deswegen dachte ich eben, das hättest du bewusst gesagt, das Gehirn leuchtet. Es gibt einen Begriff dafür, und das ist eine völlig verrückte Geschichte, aber die wird gerade in Studie über Studie bestätigt. Das ist die sogenannte Superradiance. Superausstrahlung. Superradiance kennt man aus der Biologie. Das ist der Fakt, wenn ein paar Millionen oder noch mehr Atome synchron schwingen, dann schießen die Licht raus, Photonen, das leuchtet tatsächlich, also nicht für uns sichtbar, aber messbar. Und das Lustige ist, also wir machen Atome ständig, die schießen immer wieder Photonen raus. Wenn die aber in einen bestimmten höheren Zustand von Schwingung geraten, synchronisiert sind, dann gibt es nicht Radiance, sondern Superradiance. Und das heißt, die leuchten millionenmal stärker, als sie das einzeln tun würden. Also exponentielle Explosion. Und das wissen wir, das gibt es in der Biologie. Und was wir seit ganz kurzem wissen, ist, unser Gehirn tut das auch. Und ich habe das gelesen und gedacht, sorry for my French, fucking hell, ist das der Grund, warum wir Geistesblitz sagen? Warum du gesagt hast, dein Gehirn leuchtet, warum jeder Comiczeichner des Planeten über eine Figur, die eine Idee hat, was zeichnet? Eine Glühbirne. So, ich erlebe immer öfter, mir wird immer klarer, dass Sprache Dinge kodiert, lange bevor wir sie beweisen können. Und dieses, ich hatte eine Erleuchtung, oh, mir ist was aufgegangen, wie eine Sonne, ne? Es ist unsere uralte Sprache. Und jetzt sagen die Biologen und die Neurobiologen sagen, ja, oh, Superradiance gibt's da oben auch. Es ballert wie bekloppt. Es wird hell da oben, wenn wir ein bestimmtes Level erreichen, ob es über Verstehen oder selber machen ist. So. Das ist eine der Sachen, die wir gerade sehen. Also, das Dingsbums Erleuchtung scheint es tatsächlich biologisch auch zu gehen. Und das andere, was die Neurowissenschaften gerade jetzt in den letzten Monaten buchstäblich rausgekitzelt haben, ist, es gibt im Gehirn, das haben wir nicht erwartet, gibt es sogenannte Quantentunnel. Quantentunnel sind Strukturen, in denen Informationen in unfassbarer Geschwindigkeit übertragen werden. Unser Gehirn hat normalerweise 2 Arten, wie Informationen rum und her geschossen werden. Das eine ist chemisch, das arbeitet so im Millisekundenbereich, Tausendstel Sekunde. Und elektrisch, das ist deutlich schneller, Mikrosekunden, also Millionen in Millionstel Sekunde. Und in diesem Quantentunnel werden Informationen im Femtosekundenbereich, ich kannte das auch nicht, im Femtosekundenbereich durchgeschossen. Das ist eine Trillionstel Sekunde. Ja, das ist eine Million Mal schneller als chemisch. Und chemisch ist schon nicht langsam, ja? So, also mit anderen Worten, jetzt fangen wir an, die biologischen, die Hardware-Strukturen zu entdecken in unserem Gehirn, in denen Effekte möglich sind, die eigentlich für undenkbar gehalten wurden. Unser Gehirn ist zu warm und zu nass, das ist ein Quanteneffekt. Also Quantentunneling ist ein Quanteneffekt. Da brauchst du eigentlich, nachdem wir es bis jetzt dachten, gewisse Bedingungen, es darf nicht zu warm, vor allem darf es nicht nass sein. Das beißt sich dann mit Entropie und so. Und deswegen, unser Gehirn kann das nicht, dachten die. Deswegen, doch shit, unser Gehirn kann das. Und diese unfassbare Geschwindigkeit, wenn du die gigantischen Datenmengen ausliest und dein Zeitgefühl entwickelst, oder wenn Jean-Remy diese Liste runterliest und sagt, geil ist die von 120 Zeilen, die wir nehmen. Ja, diese unfassbare Geschwindigkeit und die Tiefe dessen, was da im Hintergrund passieren muss, damit du diese eine Zeile aussuchen kannst, ja, dass die Hardware dahinter, fangen wir jetzt buchstäblich 2024, 2025, fangen wir an zu entdecken. Und die Effekte oder diese Phänomene, die spielen eben zum Großteil im Quantenbereich. Ja. Deswegen ist das so wahnsinnig schnell. Und das wird noch, der dritte Punkt, den höre ich auch auf, aber mich fasziniert das gerade unendlich, ist, der dritte Punkt ist, dass inzwischen sich die Anzeichen mehren, dass wir durch diese Superradiance, eine ganz neue Studie, unser Gehirn ist ja, wie unser ganzer Körper, sehr, sehr viel Wasser drin. Und diese Superradiance führt möglicherweise dazu, dass diese Lichtsignale in den Wassermolekülen als holographisches Energiefeld gespeichert werden. Ich habe holographisch auch noch nicht ganz verstanden. Ich muss auch noch ein, wo das ist. Ne? Aber also, holographische Memory-Speicher bedeuten, das weiß man, das ist tatsächlich kein nichts Stranges. Die können unfassbar viel mehr Daten speichern, als zum Beispiel Neuronen, also Nervenzellen, das könnten. Das heißt, möglicherweise baut Superradiance über Lichtimpulse ein Energiefeld auf, in dem Daten, und zwar unfassbare Mengen von Daten, gespeichert sind. So crazy ist jetzt gerade, und zwar die größten Unis aus USA und so, das ist kein Esoteriker-Quatsch. Da fangen gerade an, sich Sachen zu offenbaren, die so ein bisschen erklären, warum Vögel wie wir sagen, Intuition ist, oder ich sage es ja vor allen Dingen ganz laut, einsam in der Wüste rufen, Intuition ist eine völlig andere Kraft, das hat mit Gefühl und Zufall tatsächlich mal überhaupt gar nichts zu tun, sondern es sind Verarbeitungskräfte im Gehirn, die sind jenseits von spektakulär. Und das sind diese Quantenradiance, holographisches Gedächtnisfeld und Quantentunnel, das sind so drei der dicksten Dinge, die wir gerade am Wickel haben.
Das klingt danach, als würde die Cloud jetzt um uns herum, also die Cloud in der realen Welt, tatsächlich echt werden, dass ich so eine Cloud an Daten um mich herum habe, die mich umgibt. Ich habe tatsächlich in den letzten 10 Jahren einige Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da ging es auch in so esoterischere Zweige mit rein, habe dann mit Energiearbeit kennengelernt, energetische Heilung und so. Am Anfang habe ich das so für Spökes abgetan, dachte, das ist alles Firlefanz, bis ich mal an dem ersten Tag, da sage ich ein Seminar, habe ich 4.000 Euro gezahlt dafür. Und am ersten Tag habe ich am Ende des Tages Fieber entwickelt, habe die ganze Nacht durchgefiebert und ich habe gesagt, ich fahre jetzt nicht nach Hause, dann ist die ganze Kohle dahin. Und am nächsten Morgen saß ich mit gefühlt 39 Grad Fieber im Seminarraum. Und dann ist eine von den Assistenten zu mir gekommen, hat mir, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, 5 Minuten die Hand aufgelegt und ich war fieberfrei, ich war wieder voller Energie. Und seitdem bin ich zumindest offen dafür, dass da mehr ist und bin auch sehr, sehr eng, also ich könnte dir jetzt stundenlang zuhören bei diesem ganzen Thema, sehr, sehr eng interessiert an der Arbeit von Dirk Eilert, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Emotionsforscher, Mimikforscher und er sagt halt auch, er hat sehr, sehr viel gemacht mit Menschen, auch so Aufstellungsarbeit, das ist ja auch hochenergetisch und er sagt, er hat dabei Phänomene erlebt, auch wenn er extrem evidenzbasiert arbeitet. Das heißt, er unterrichtet, vermittelt nichts, wozu er nicht auch eine Evidenz hat. Und er sagte dann, bei dieser Aufstellungsarbeit hat er Phänomene erlebt, dass er zum Beispiel plötzlich eine Person gespielt hat in dieser Aufstellung, die er nicht kannte und Schmerzen in gewissen Körperbereichen gespürt hat und sich dann später herausgestellt hat, dass das einfach real war. Also er hat Dinge gefühlt von Leuten, die er nicht kannte, von denen er gar nicht wusste, dass die existieren. Und das sind so kleine Phänomene aus dem Alltag, die mir halt zeigen, dass da mehr ist, als wir denken. Also da bin ich total offen. Und ich merke gerade, während die ganze Welt jetzt in Science-Fiction-Geschichten für KI reindriftet, ne, wann kommt die Singularität? Glaube ich, wäre es genauso spannend, Science-Fiction mit unseren menschlichen Fähigkeiten zu betreiben. Noch viel spannender.
Wäre mal was. Und das Problem ist, das Beispiel kenne ich, das habe ich von mehreren Leuten schon gehört, dieses völlig in unserem derzeitigen System oder unserem bis vor 20 Jahren System physikalisch nicht zu erklären. Ich habe ja so still und leise, glaube ich, in meinem Hinterkopf die Hoffnung, dass ich noch erleben werde, dass diese beiden verrückten Zweige, Esoterik und Quantenphysik, dass sie zusammenwachsen und die Anzeichen mehren sich. Das wird auch oft missbraucht, das stimmt, aber diese Erkenntnis oder diese Behauptung der esoterischen Seite, alles ist Energie, alles fließt, ja und so, wo die Physiker sagen, ist doch alles Quatsch, sagten. Mittlerweile sagen die ja, ach nee, wir leben in einem 17-dimensionalen Stringraum. So, das ist sowieso alles nur Vibrations hier. Eine der gängigsten Erklärungsmuster in der Quantenphysik ist das die Stringtheorie zum Beispiel. Und die sagt, es ist tatsächlich nichts hier, Stoff ist alles Schwingung, alles Energiefelder. Und dann kommt hier die ursprüngliche Quantenphysik, die dann sagt ja, die Dinge entstehen erst, indem wir sie beobachten. Das ist eine der fürchterlichsten Entdeckungen, der rätselhaften Entdeckungen in der Quantenphysik. Da gibt es etliche Nobelpreise für. Also die Physiker fangen an, die Welt immer ähnlicher zu sehen wie die Esoteriker. Minus relativ religiösen Pseudo-Quatsch, den natürlich auch immer los ist bei den Esoterikern, aber da ist was dran. Und wir erleben diese Phänomene, du hast ja gerade erzählt, mit deiner Fiebersache. Wir erleben andauernd solche Phänomene, aber wir haben nichts, wo wir sie einsortieren können. Also, ja, das war schon komisch. Und das war's, statt zu sagen, wenn das passiert ist, und das ist vielen passiert, und dann, was ist die Struktur dahinter? Wie ist das möglich? Das fragt sich halt. Es haben sich bis jetzt nur die Esoteriker gefragt und esoterische Antworten gegeben. Der Weltgeist vereint uns alle oder so. Was bestimmt am Ende gar nicht so falsch ist, aber erstmal ein bisschen bekloppt klingt. Ja, aber wir erleben diese Phänomene, haben keinen Raster, um sie einzusortieren. Und dann fallen sie halt raus aus unserem Denken. Ich meine, sowas wie irgendwie meine Frau das mal erlebt. Die hat von einer guten Freundin geträumt. Und die Freundin war seit 4 Jahren in Australien. Und da hat meine Frau sie am nächsten Tag angerufen und gesagt, sag mal, bist du schwanger? Und die Freundin sagt, woher weißt du das? Und wir alle haben hunderte solcher Geschichten, aber wir haben keine Erklärung dafür. Also, ja, das war schon komisch. Ja. Ich bin nicht so bei dir, wie du bei mir bist. Und egal, aus welcher Richtung man kommt, ob man von seiner spirituellen Weltwahrnehmung kommt oder ob man aus Quantenphysik kommt, so, das ist der ganze Shit und das Gehirn gehört dazu, ist so, so viel crazier, als das mit ein paar Neuronen und ein paar Synapsen zu erklären ist. Das kriegt die Forschung ja langsam raus. Ich bin sehr gespannt, wie das in 10 Jahren aussieht. Unser Erkenntnisstand.
Ja. Also ich habe immer Angst, wenn ich im Podcast über KI spreche, dass das, was wir hier besprechen, schon in wenigen Monaten total überholt ist. Ja. Aber hier haben wir vielleicht die Chance, dass das, was wir hier besprechen, visionär ist und in 10 Jahren halt, dass man sagt, oh, das wurde damals schon bei Texte, die verkaufen, besprochen. Das wäre natürlich die ideale Version. Ich würde es gerne noch ein bisschen mehr wieder down to earth bringen, Michael, und zwar mit so ein paar banaleren Fragen, wie sowas wie setzt du KI im Alltag am meisten ein? Und was sind so klassische News, so Cases, wo ein Michael Matthias zur KI greift im Alltag?
Du fragst den Falschen. Also ich antworte jetzt nur deswegen ehrlich, weil ich das, was ich erzähle, inzwischen von ganz vielen höre. In KI-Workshops sagen das 3/4 der Leute. Ich benutze KI, also ich bin so alt, ich habe so viel geschrieben, ich bin einfach auch zu eitel, um den Mist zu benutzen. Also ich kann das einfach noch besser, sagt mein stolzes, altes Ego zu mir. Insofern, so, ich erlaube mir dann auch, ne, dann mache ich, und außerdem macht Schreiben Spaß. Weiß nicht, ob du das kennst, aber.
Ja, natürlich.
Oder? Ja, aber wofür ich KI tatsächlich inzwischen, ich habe auch einen Pro-Account, nicht von JetGPT auch, aber ich habe einen Pro-Account von Perplexity. Wofür ich es einsetze, ist Lernen und Recherche. Was ich schon für Diskussionen geführt habe über Quantenphysik zum Beispiel oder über was immer ich gerade für Themen habe, gib mir mal eine tief recherchierte, professionelle Zusammenfassung des derzeitigen Zustands der Grünen Partei in Deutschland. Was für Kräfte, was für Player, wohin geht's, was für Konflikte herrscht mir vor und lass dir jetzt, und dann machst du den Deep Research Modus, den du vorhin genannt hast. Und da ist, also das Ding ist, ich kenne mich mit dem Thema halt aus, ich kann überprüfen, was davon Bullshit ist und was nicht. Bullshit ist da gar nicht, sondern das ist mal nicht alles völlig auf den Punkt und manchmal fehlen auch Sachen und so. Aber alter Schwede, das beschleunigt die Arbeit. Also als Recherchetool ist es mein erster Griff. Ich gehe auf Perplexity und sage, erklär mir mal Folgendes. Und dann mit dem Laden kannst du ja reden. Und So, das ist dann wieder diese Magie dessen, dass die Maschinen Sprache verstehen, dass sie kein echtes Interface mehr brauchen, sondern wir benutzen halt unser Interface mit der Welt, nämlich Sprache. Das ist ja kein mehr, ich muss irgendwie so schreiben, dass Google das versteht, so wie es früher noch war. Oder ich muss Maschinen lesbar machen. Ich sabbel halt, die Schnabel gewachsen ist. Und die Maschine, das ist dann wieder der Vorteil, versteht das und liefert dann. Bei Perplexity Pro ist das bei allen Themen, die ich bis jetzt mit dem durchgenudelt habe, vielen Dank für die Beschleunigung. Also ich nehme es als Lerninstrument, wenn ich auf was neugierig bin, und als tiefes Recherchetool. Dafür ist es großartig. Beim Texten erlebe ich aber auch in Workshops immer so viel. Also das hilft Leuten, die noch nicht so ein bestimmtes Profilevel erreicht haben, hilft es möglicherweise bessere Texte, hilft es bessere Texte zu machen. Nee, ich nehme es zurück. Da kommen bessere Texte raus. Das hilft denen aber nicht so viel dabei zu lernen, wie man bessere Texte macht. Wie ich im letzten Podcast gesagt habe, die große Gefahr ist, dass niemand mehr Junioren einstellt, weil KI besser als Junior ist. Also hat auch kein Junior mehr die Chance, Senior zu werden durch Berufserfahrung, Training und Fehler und Lernen. Ja, insofern, das hilft an vielen Stellen, und wenn es um einfache Massensachen geht oder schnell mal was runterhauen, benutzen das ja sehr viele. Ich schreibe einfach so gerne und ich möchte einfach immer so klingen, wie ich klinge. So, insofern benutze ich das wenig, aber was den Wissensfaktor und auch erklären, analysieren oder gib mir mal von diesen drei Büchern eine Zusammenfassung, das ist dann auf jeden Fall schon mal, habe ich einen Fuß in der Tür bei dem Buch. Kann entscheiden, lese ich das jetzt noch oder tue ich es mal so auf die, gut, ich weiß ungefähr, was los ist, Liste. In solchen, da geht es ja immer um große Datenmengen, ne? Super. Und bei Bewechsel, die kriegst du ja auch die Quellen, und es baut auch zwischendurch mal total Schrott. Also du musst wirklich immer überprüfen. Aber das ist ein sehr wertvolles Tool. Ich glaube, gefährlich ist es dann, wenn es mit dir über ein Thema spricht, wo du keine Ahnung hast. Und es ist nicht gefährlich, weil es sich belügt, sondern weil du nicht merkst, kann das sein oder ist das das Wichtigste oder ist das hier ein bisschen zu laut dargestellt oder fehlt nicht noch was? Das kann man halt nicht beurteilen, wenn man halt kein eigenes Wissen und Lesen und Lernen über 30, 40, 50 Jahre hinter auf dem Buckel hat. Dann hast du halt keinen eigenen Überprüfungsraum mehr, so wirklich. Mhm. Ja. Und dann bist du halt der KI ausgeliefert.
Ja, und da sehe ich auch so ein bisschen die Bauchschmerzen bei all den jüngeren Menschen, die jetzt halt komplett damit aufwachsen. Also ich meine, es kann eine Chance sein, wer weiß, wofür es noch gut ist, da werde ich offen bleiben. Nur den Geist füttern und so, das kommt ja dabei deutlich kürzer. Vielleicht hat es irgendwelche positiven Nebeneffekte, doch das können wir jetzt wahrscheinlich so noch nicht sagen.
Ganz ehrlich, das sehe ich. Das ist so, nein, das sollten wir nicht tun. Vielleicht hat es irgendwelche guten Nebeneffekte. Nein, für den menschlichen Geist ist das eine Katastrophe. Für die menschliche Arbeit ist das eine Abkürzung, bin ich bei dir. Aber für den menschlichen Geist, das ist offensichtlich. Was du selber beschrieben hast, wenn ich selber lese und mich durchackere, das nervt und ist ätzend, aber am Ende so, boah, ich bin so ein bisschen jetzt, also ich könnte jetzt mit Heidegger mal einen Kaffee trinken gehen. Also, ne? Also ich habe was verstanden, es ist ein tolles Gefühl, es bereichert deinen Kopf, es bereichert dein Urteilsvermögen. So, aber für uns als Menschen sind die LLMs, jetzt mal Workload mal beiseite, ja, für unseren Geist, für unsere Fähigkeiten, ist, glaube ich, das ist für mich relativ offensichtlich, ist es eine Katastrophe. Weil wir alle Anwesende eingeschlossen faul sind und bequem. Und die Versuchung ist da. Aber wie gesagt, bei Text lasse ich mir nicht die Buchstaben vom Teller nehmen, das ist einfach so. Ich bin auch so, bin auch nicht mehr der Jüngste jetzt. Aber ansonsten, die Leistung da, wofür es großartig ist, wenn alle immer sagen, aber KI, wie wird das Weltklima retten und Medizin und überhaupt, das glaube ich auch. Aber wir setzen es ja gar nicht, die Menschheit, wir alle, setzen es ja gar nicht ein, um den Fusionsreaktor voranzubringen oder das Plastik aus dem Weltmeer zu bringen, da wo KI garantiert uns retten kann auf der physischen Ebene. Aber wir werden währenddessen so ein bisschen verdumm und nicht nur.
Da reden wir ja auch immer über mehrere Paar Schuhe, ne? Ob wir jetzt KI im Texten sprechen, KI in der Medizin, KI im juristischen Wesen und so, das sind ja alles ganz andere Welten. Also auch gerade in der Medizin habt ihr auch ein paar Connections mit rein. Und wir sagen, in manchen Verfahren ist die KI einfach begnadet gut und in manchen geht da gar nichts. Da ist das ein Desaster und man hört immer nur so, ist alles auf dem Vormarsch. Und ich habe tatsächlich immer wieder, wenn ich im Newsletter über KI spreche, dass manchmal so Feedbacks kommen wie, ach Juri, du bist einer, die haben den Schuss nicht gehört, ne? Das ist hier wieder Pinocchio-Moment, manche raffen es einfach nicht und werden überrollt. Mhm. Na, und das ist so, ich habe so viel experimentiert damit, nur das ist auch was, was ich nicht immer allen vermitteln kann, ist, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel von der KI einen Text skizzieren lasse, ich gebe da einfach im Audiomodus, ich diktiere da gerne, teile einfach mal so eine halbe Seite, 500 Wörter ungefiltert meine Gedanken mit ihr und drücke dann auf Los in meiner GPT, die meinen Stil kennt, dann kommt ein Text dabei raus, der ist fast schon Yuri-like und dann lese ich den durch und dann fange ich an, hier, ah, da muss noch ein Satz rein, da tausche ich ein Wort rein und am Ende ist das so Frankensteins Monster, es ist nichts Ganzes, nichts Halbes und geht nicht. Also ich bin schneller, da sage ich genau wie du, da bin ich schneller, wenn ich diesen ganzen Firlefanz von Anfang an lasse und sie vielleicht am Ende mal rüberschauen lasse, findet sie vielleicht noch ein besseres Wort hier und da, habe ich irgendwo ein Komma vergessen oder so. Dafür ist gut.
Ist mal ein völlig neuer Gedanke, Weltpremiere, von dir gerade inspiriert. Was du gerade beschreibst, diese klassische Arbeitsweise, ne? Ich lasse mir schon mal was machen, dann bastle ich dann rum, ich kuratiere, ich überarbeite, so. Und das kann man machen und wenn man erfahren ist und gut ist, kriegt man dann auch was hin, was einigermaßen glatt ist, ja. Aber jetzt kommt der neue Gedanke. Was da nicht passieren kann, ist der mentale Zustand, in dem Homo sapiens großartiges Zeug erschafft. Wir nennen das Flow. Dass dieser, du kennst das mit Sicherheit, das ist dieser Zustand, wo Sprache oder Musik oder was auch immer, die Sandburg in den Händen am Strand an der Ostsee von selbst entsteht. Und es fließt uns alles zu und es ist leicht und die Worte kommen, das ist auf uns Texter besprochen, so und die Kreation, die im Flow, im Loslassen, im Abgeben der Kontrolle, unser Thema letztes Mal, Vertrauen. Die Qualität, die da entsteht, und wir kommen wieder zurück auf die Komplexität dessen, was unser Gehirn offensichtlich handelt und KI nicht, die Qualität aufgrund unserer Komplexität ist derartig hoch, das ist das, was wir eigentlich können. Im Flow Dinge erschaffen, wo wir nichts begründen können, wo wir nicht wissen, warum dieser Satz jetzt dahin abbiegt, aber hey, das fühlt sich cool an, das ist genau richtig so. Und das genau, das denke ich gerade zum ersten Mal, ich danke dir, das genau wird ja verhindert, wenn wir in so einem Maschine-Mensch-Modus sind, dann wird nur noch vernünftiges Zeug rauskommen können und vielleicht auch schneller. Aber unsere Kernfähigkeit, eine unserer Kernfähigkeiten ist, in den Flow zu kommen. Und Flow ist etwas, das ist, ich verstehe das, du sagst, die Leute verstehen manchmal nicht, was du denen versuchst zu sagen. Flow ist für uns als in der Erfahrung was Gesegnetes, um dieses leicht religiöse Wort mal zu benutzen. Es ist einfach toll. Es ist wundervoll, im Flow zu sein, die Dinge kommen zu uns selber. Aber die viel wichtigere Frage ist, wodurch entsteht der? Und das, ich denke gerade nur laut, aber da sind wir auch hier, glaube ich, ne? Der entsteht dadurch, dass wir unter anderem auf dem ganz Basic Level Datenmengen hantieren, wo jede KI der Welt dran ersticken würde. Und unser Gehirn ist in der Lage, immense Datenmengen zu speichern. Viel mehr als KI das kann, das wissen wir noch nicht, aber wir greifen immer drauf zu. Und wir haben, also wir sitzen wie auf einem ganzen Planeten voller Wissen und voller Daten und Bilder und Geschichten und Gedanken und Zusammenhängen. Und aus dieser unfassbaren Menge im Flow ist da irgendein Apparat, Intuition noch nicht unterwegs. Und der pickt das Richtige raus. Und dann passt jedes Wort zum nächsten. Das Ding ist, das ist am Ende aus einem Guss. Und das ist, sieht dann so leicht aus und es kommt uns auch leicht aus der Feder, aber der Prozess dahinter ist etwas völlig Uniques und Maschinen sind Lichtjahre davon entfernt. Die gehen noch nicht mal in die Richtung. Die versuchen nur, die Ergebnisse zu imitieren. Und was du da geschrieben hast, ist, wir killen damit den Flow. Und das ist eigentlich eine ganz katastrophale Sache, weil das ist das, wo wir stark sind.
Und ich finde, das ist auch das, was am Texten Spaß macht. Ne? Das ist halt das, was mich in so einen Rausch versetzt, zu wissen, ich darf darauf vertrauen, irgendwann wird es gut. Oder ich stoße auf Dinge, die nicht nur meine Zielgruppe überraschen, weil ich irgendwas cool auf den Punkt bringe, sondern ich kann auch mich selbst überraschen. Also da passiert noch was, da ist Originalität mit drin und habe den Eindruck, wenn ich mich jetzt so treiben lasse, ne? Irgendwie aus Angst abgehängt zu werden oder hier der Blackberry-Typ zu sein, der den Schuss nicht gehört hat und dann untergeht, ne? Wenn ich mir da selbst treu bleibe, ich habe den Eindruck, ich versuche immer mehr dann zu arbeiten wie eine Maschine, ne, alles auf Effizienz getrimmt und um mit der Maschine zu konkurrieren, verliere ich halt das, was mich wertvoll macht. Ich habe es zuletzt mal irgendwo beschrieben, im Podcast würde die KI die Weltherrschaft übernehmen wollen. Also jetzt ein bisschen dystopisch formuliert. Dann würde sie uns als erstes von ihr abhängig machen und im nächsten Schritt würde sie uns all das austreiben, was uns für sie gefährlich macht, nämlich unsere Originalität. Und klingt jetzt auch schon wie Science Fiction, aber ich meine, das ist genau das, was jetzt passiert. Wir wollen mit der KI konkurrieren und treiben uns selbst das aus, was uns einzigartig macht. Das ist ja gruselige Paradoxie. Das
ist aber eine sehr, sehr schöne Verschwörungstheorie. Und ich kann darauf nur antworten mit dem berühmten Satz, der leider nicht von mir ist, der lautet, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, jedenfalls, auch paranoide Menschen, sowas wie du zum Beispiel und ich, auch paranoide Menschen haben Feinde. Drüber nachdenken. Paranoid heißt ja, ich denke, jeder ist mein Feind, ich fühle mich in jedem bedroht, aber dummerweise, es gibt die auch, der Feind, weil da so, ob KI jetzt nun diesen Masterplan hat oder nicht, ist am Ende des Tages auch wurscht, aber du hast ja gerade beschrieben, was passiert. Wir machen uns selber abhängig davon und wir verkaufen, ich sage jetzt mal ein bisschen faustisch, wir verkaufen unsere Seele dafür. Das stimmt übrigens. Wir verkaufen unsere Seele dafür. Unsere Seele im Sinne von die Fähigkeiten, die weit, weit jenseits der Maschinen liegen, die uns die Sixtinische Kapelle und Beethovens Fünfte und Let It Be geschenkt haben. Diese Fähigkeiten geben, wir verkaufen sie im Sinne von, wir werden sie verlernen. Weil wer, sieht man gerade auf Spotify, ja? Spotify, jetzt kommt mal ein Fun-Tag, der überhaupt nicht fun ist. Spotify pusht KI-generierte Musik. Weißt du warum?
Weil es günstiger ist wahrscheinlich, ja, ne?
Also, wir müssen keine Royalties zahlen dafür. Mhm. So, ich meine, das ist doch Seele verkaufen, purster seelenfressender Kapitalismus. So, für den Kommerz fluten wir die Ohren unserer Leute mit mittelmäßig platten Plexiglas-Kreationen, wie du es genannt hast. Ja. Und wer soll sich dann noch hinsetzen als jemand, der 15 Jahre Gitarren trainiert hat und 640 ganz schlechte Songs geschrieben hat, bis sie besser wurden? Wer soll das noch machen? Ed Sheeran hat genau das gemacht. Der hat gesagt, der hat irgendeiner Show hat der mal seine ersten Songs gespielt. Das war so scheiße. Er hat gesagt, so, ich bin überhaupt kein Genie. Ich habe einfach nur nicht aufgehört. Mhm. Er hat weitergemacht. Und was für ein Songwriter ist das? Ja, und was für ein Sänger und Musiker? Wahnsinn. Aber das ist ja, wie du es gesagt hast, beim Lesen, Philosophie, ne? Es ist ja ein anstrengender Weg, dahin zu kommen. Und wenn ich das aber so leicht kriegen kann, wenn ich meine Seele dem KI-Teufel verkauft habe, ist es so bequem, wer strengt sich noch an? Ich habe ja eh keine Chance gegen die von Spotify gepushten KI-Artisten. So, es ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß, aber das ist das, was passiert gerade. Und wir sind ja noch in der Frühzeit. Was wir heute haben, auf unseren Rechnern ist die schlechteste KI aller Zeiten. Ja? Mhm. Bis jetzt. Die wird nur noch besser werden.
Ich habe mal zuletzt, hatte ich hier im Podcast eine Dame, die hat ihre Masterarbeit zuletzt darüber, über kreatives Schreiben geschrieben, die Mirjam. Und die hat damals auch mit ein paar KI-Leuten gesprochen und einer von denen meinte, dass in Zukunft die Menschlichkeit immer wichtiger wird, weil dadurch, dass sie immer mehr aus unserem Alltag verschwindet, war zumindest die These, wird die Sehnsucht danach immer größer, dass wir uns fragen, was ist menschlich, was macht uns menschlich, was bedeutet es, Mensch zu sein und worin liegt vielleicht die Chance, Mensch zu sein, dass all diese Punkte vielleicht einen höheren Stellenwert bekommen, weil vielleicht in uns eine natürliche Sehnsucht entsteht nach diesen Dingen. Und das könnte etwas sein, dass da ein Gegenpol bildet, ne? Die Rebellion.
Die Rebellion der Menschen gegen die Maschinen. Da bin ich mal wieder pessimistisch, weil, also es ist garantiert geben, weil jede Kraft erzeugt eine Gegenkraft, das wissen wir, wir sind seit Newton. Das Ding ist bloß, die CDs haben auch eine Gegenbewegung erzeugt, nämlich die Rückkehr der LPs, aber vergleiche mal die Marktanteile Streaming versus LPs. Es gibt immer noch ein paar hunderttausend Pressungen pro Jahr. Und es wird noch 6 bis 8 Texterinnen und Texter geben, die auf Weltniveau texten, ja. Aber für die allermeisten Menschen, das ist meine Sorge, reicht es, das habe ich letztes Mal auch gesagt, das ist für mich das die fürchterlichste Formulierung dessen, was uns droht, dass es gut genug ist. Und wenn du keine Maßstäbe hast dafür, wie warmherzig jemand sein kann, zum Beispiel, oder du das kaum erlebt hast, dann kann das ein Roboter ziemlich so gut ersetzen, dass du nicht psychisch krank wirst. Und dann machen halt Roboter die Pflege und sind total nett für dich und kriegen ein Gesicht, was irgendwie empathisch guckt, erfassen deine Stimmung über deine Mimik und es geht ja alles. Ja? Und das, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, doch, es ist schlimm, aber erstmal ist das wieder einfach und lebenserleichternd und bestimmt auch sehr effizient, dass solche Arbeit, Pflegearbeit zum Beispiel, Roboter zu übergeben. Ich bin nicht sicher, dass das eine Konterrevolution geben wird. Ich bin zum Glück kein Prophet, aber ich würde nicht mein Geld draufsetzen.
Ich habe einen Punkt, dem kann ich den Ganzen entgegensetzen. Ich habe Anfang des Jahres im Januar so ein Buch gelesen, auch auf Anraten von einem Coach. Das hatte den schönen Namen Positive Addiction. Das ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, irgendwann in den 60er, 70er Jahren geschrieben worden. Das hat aber die Idee, dass du dich auf eine positive Art süchtig machen kannst nach gewissen Dingen, die bei dir Dopamin freisetzen und dir Spaß machen, sodass du sie gar nicht mehr aus deinem Alltag herauskriegen willst. Und da gibt es so ein paar Bedingungen, so ein paar Grundlagen. Ich glaube, das ist auch ähnlich am Thema Flow, dass du zum Beispiel süchtig wirst nach dem Schreiben, weil du diesen Rausch liebst, der da irgendwie mit reinkommt. Vielleicht auch ähnlich wie beim Runner's High. Und das ist was, worin ich mich trainiere, ne, mich süchtig zu machen nach dem, was mir schwerfällt, weil mein Gehirn dann irgendwie damit verbindet, dass es sich gut anfühlt, dass es mir gut tut und ich dann das im Zentrum habe. Also das schützt mich ganz krass vor der Verkümmerung. Ich bin auch süchtig nach Lesen. Ich muss halt lesen bei mir. Ich nutze das im Alltag als Incentive. Na, wenn ich auf etwas keinen Bock habe, dann sage ich mir, okay, Juri, du machst das jetzt 90 Minuten und dann darfst du 60 Minuten lesen und dann bin ich sofort mit dabei. Also das ist halt, wie ich mich selbst konditioniert habe und ich glaube, das können auch viele andere. Wenn du einmal die Freude findest, und das macht viel mehr Spaß als jede Diskussion mit einer KI.
Ja, aber allein wie du schon beschreibst, ist für ein was für ein Aufbäumen, ein Gegenstemmen, ein sich selbst führen, das benötigt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich meine. Und da muss man in der Lage sein, sich selbst zu führen. Und das ist anstrengend. Da muss man durch tiefe Tage tränen und du musst die mühsamen Sachen machen und ich muss nachher noch mich hinsetzen und verdammt nochmal diesen Text jetzt endlich mal anfangen. Das kann ich dir morgen nicht abgeben. Und es nervt mich jetzt schon, aber ich muss halt machen. Ich habe den äußeren Druck. Wenn ich keinen äußeren Druck mehr habe, ja, es werden immer Leute da sein wie du und ich, die sagen so, es gibt was Tolleres und ich höre lieber hochkomplexe Musik als Tschalala. So, weil ich ein alter Musiker bin. Also ist meine größte Freude, ich pfeife mir eine große Orgelfuge von Bach um die Ohren und versinke in den Strukturen und den Ideen und der Musikalität und gleichzeitigen mathematischen Präzision, mit der Typ komponiert hat. Und es ist eine große Freude, aber da gibt es noch ungefähr 7 in Deutschland, die das auch machen, oder 700 oder 7000, aber die wird es immer geben, aber das ist ja so, wenn etwas für genug Menschen genug ist, dann kriegt es dann wird es kultureller Bestandteil, da benutzen es alle und der Sog wird riesig sein. So, das, wenn die Kids jetzt schon, statt Mama zu fragen, ChatGPT fragen, ob sie diesen Ausschlag behandeln müssen, so, ist jetzt so ein erster Einzelfall, aber das ist ja symptomatisch. Also ich wünsche, ich hätte dann Optimismus. Es wird Leute, die uns geben, auch in Zukunft noch, aber die werden eine verschwindende Minderheit sein. Weil der Rest wird gut genug für die allermeisten sein. Und ich meine das gar nicht elitär. Es ist ja keine Frage von Elite, sondern von, oder wenn du so willst, dann nur die Elite derer, die es sich aufbürden, sich selbst zu führen und nicht bloß den einfachen Instagram-Impulsen zu folgen. Und das, glaube ich, wird ein Unterscheidungsfaktor sein. Wer will sich noch weiter trainieren? Wer will noch gerne denken?
Und ich meine, die Interessen, die da im Spiel sind, ich kriege jeden Tag auf allen Kanälen per Mail, bei Insta, überall Werbung. Ne? Hier dieser KI-Kurs, verdopple deinen Output, verdopple deinen Umsatz, hier damit und damit. Also diese Flut von Leuten, die KI verkaufen, die damit halt auch selbst Geld verdienen, die bestimmt auch immer wieder Dinge anpreisen, die überhaupt nicht die Ergebnisse liefern, die sich die Menschen da vorstellen. Aber diese Verheißung davon, ey, mehr Umsatz, mehr Zeitgewinn, ne? Einfach höhere Produktivität, das ist halt einfach ein Argument, da kommst du nicht dagegen an, wenn du sagst, hier, foltere dich mal schön selbst, weil es dir gut tut langfristig.
Weißt du, was ich mich dann immer frage, ich sehe das ja auch auf Instagram und so, was ich mich immer frage ist, ja, jetzt hier, ich habe meinen Output, ich habe es statt, das hat mir jetzt 5 Stunden gespart und ich habe jetzt 4-mal so viele Instagram, LinkedIn-Posts gemacht, die gehen voll automatisiert. Denke ich, jo, super, aber wer will denn das lesen? Also wen interessiert das? Was ist das für eine Kategorie? Ich habe jetzt müheloser mehr Content gemacht. Oder ich lasse mir von KI Content-Ideen machen für einen LinkedIn-Post.
Ich frage mich mal dann, was bist du für ein Experte, wenn du die Ideen geben lassen musst von einer Maschine?
Wenn dich nichts beschäftigt. Also wenn es dich auch nicht zu was treibt. Also ich habe ganz lustige, komische Erfahrung. Ich habe vor einem Jahr 3 Posts über auf LinkedIn gemacht zum Thema KI, oder 4 waren das. Und ich habe damals einen ganz Mini-Follower-Schatz gehabt, 1100 Leute oder 1500. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Ich habe keine KI benutzt und nichts. Und es war einfach nur, da hat mich ein Gedanke umgetrieben. Da habe ich gedacht, boah, cool, das mache ich jetzt regelmäßig und kriege ganz viele Kontakte und supi. Und ich habe tatsächlich ein Jahr lang nichts mehr geschrieben, ein volles Jahr nicht, weil es hat nichts gebrannt, nichts gekribbelt. Und vor ein paar Wochen ist bei mir wieder so Klick. Und habe ich 3 Posts und die sind genauso die Decke gegangen wie die vor einem Jahr. Aber zwischendurch hatte ich tatsächlich nichts zu sagen. Und das heißt, andererseits ja dann halt auch einfach mal die Klappe, wenn du nichts zu sagen hast. Und B, wenn du was zu sagen hast, was wirklich von irgendwoher kommt, was so gereift ist, ja, die Leute hören zu. Hm. Das ist das Lustige. Die Leute merken ja noch, ob da jemand da ist und irgendwie, ob man mit dem Gedanken übereinstimmt oder nicht, ist völlig wurscht. Aber ob da ein eigener mindestens interessanter Gedanke ist, auch wenn man der Gegenmeinung ist, aber so, oh, da hat jemand gedacht und ich denke anders, aber okay, thank you, das merken die Leute, das merken die noch. Ob da Substanz und was Wertgebendes dahinter steht oder nicht. Und insofern verstehe ich diese ganze Effizienz in menschlicher Kommunikation. Ich kann meine Post jetzt doppelt so schnell schreiben, herzlichen Glückwunsch. Und die Flaggen auf LinkedIn, die gehen ja gerade durch die Decke, dass alle sagen, ich lese ja nur noch KI-Scheiß. Kein Mensch fragt es, aber hey, ich bin schneller. Ich verstehe überhaupt nicht. Aber ich verstehe so einiges nicht.
Das wird sich noch zeigen, wohin diese Entwicklung geht. Und das bringt uns ja auch sehr schön wieder zurück zu der Eingangsfrage aus der ersten Folge. Was zum Teufel will ich überhaupt sagen? Was habe ich zu sagen? Was lohnt es sich zu sagen? Sich mit dieser Frage zu beschäftigen, damit schwanger zu gehen, ist wohl im Zentrum dieses ganzen großen Zirkus.
Ja, Zirkus ist es.
Michael, ich werde dich jetzt wieder an den Schreibtisch lassen. Wir haben eine Stunde gefüllt, eine Folge. Als wir die gestartet haben, hätte ich nicht gedacht, welchen Charakter sie annehmen will. Doch ich glaube, das ist das Schöne. Ne? Sie ist nicht mit KI geskriptet und das macht sie zu einem kleinen Kunstwerk. Und ich freue mich schon sehr drauf, die nochmal anzuhören, zu veröffentlichen, zu teilen. Herzlichen Dank. Und du kennst das aus unserer ersten Folge. Ich überlasse dir gerne das letzte Wort. Also wenn du nochmal einen bedeutungsschwangeren Satz zum Besten geben willst, ist jetzt deine Chance.
Das ist eine Frage. Wir sind unverzichtbar durch unsere Bauweise. Die Frage ist, wollen wir das bleiben? Und wenn wir es bleiben wollen, müssen wir was dafür tun. Wir müssen unsere Seiten stärken. Die Seiten, die KI nicht ersetzen kann.